Liebe Kolleginnen, herzlich willkommen zu Deximed Weiterbildung Allgemeinmedizin. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Mein Name ist Moritz Paar, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin, selbst als Weiterbilder tätig und begrüße meinen lieben Kollegen Daniel Steinbach.
Danke dir, Moritz. Liebe Grüße auch von meiner Seite. Ich bin Arzt in Weiterbildung und arbeite aktuell in der Forschung. Dieser Podcast hier ist so eine Art Mitschnitt, wenn ich Moritz anrufe und mal wieder nachfragen muss, wie es denn in der Praxis dann eigentlich läuft. Unser heutiges Thema sind die nicht spezifischen Nackenschmerzen. Nackenschmerzen sind ja ein sehr allgemeines, großes Thema. Lass uns doch hier direkt mit den Red Flags starten. Kannst du uns da eine Übersicht geben, Moritz?
Ja, das ist an und für sich schon, wie so oft, eine ganze Menge. Wenn wir jetzt versuchen, fokussiert ranzugehen, ist natürlich das akute neurologische Defizit eine klare Red Flag, also zum Beispiel ein Hinweis auf einen Schlaganfall oder Nervenwurzelkompression oder ein stattgehabter epileptischer Anfall. Solche Anlässe sollte man natürlich sehr ernst nehmen und direkt eine Abklärung zuführen. Dann natürlich sowas wie meningeale Reizungszeichen und oder Fieber als klassischerweise ein Zeichen für eine Meningitis. Akuter Schwindel ist dann auch noch so eine potenzielle Red Flag, wenn man da einen spontan ungeordneten Nystagmus sieht. Das heißt also, die Augenbewegungen sind unkontrolliert und nicht rhythmisch, im Gegensatz zu einem typischen Nystagmus, wo die Augen eher rhythmisch zittern oder pendeln. Oder aber auch erbrechen, zum Beispiel als Zeichen auf eine potenzielle intrakranielle Druckerhöhung. Das muss man dann anamnestisch so ein bisschen auseinanderpflücken. Hautausschläge, da erinnern wir uns ja vielleicht auch noch an die Meningokokkeninfektionen in fortgeschrittenen Stadien, die also Hautausschlag in Kombination mit Nackenschmerzen auch hinweisend sein könnten. Dann natürlich, wenn diese Schmerzen sehr schlagartig auftreten und ausstrahlen, zum Beispiel in die vordere Halsregion oder hinten in die Okzipitalregion oder Kiefer, als Hinweis auf möglicherweise eine Gefäßdissektion. Ausstrahlung in den Arm könnte natürlich auch mal für einen Myokardinfarkt ein Hinweis sein. Und last but not least, so kürzlich stattgehabte HWS-Traumata, wie nach einem Schleudertrauma oder aber auch eine kürzlich stattgehabte Manipulation an der Halswirbelsäule oder bekannte Osteoporose, das sind ja auch dann immer potenzielle Red Flags. Aber du siehst, es ist wie immer sehr viel, deswegen, das halte ich selber im Alltag auch so, gucke ich im Zweifel nochmal im Deximed-Artikel oder in der Leitlinie nach.
Genau, wir wollen uns ja auch heute damit beschäftigen, was passiert, wenn eben diese Dinge nicht vorliegen. Also wir uns jetzt quasi nicht mit spezifischen Nackenschmerzen befassen, sondern mit den unspezifischen Fällen. Was ich mich dabei gefragt habe, wo fangen die denn eigentlich an, die Nackenschmerzen? Also Schulter und Kiefer sind ja auch häufige Schmerzregionen. Kannst du da mal die nicht spezifischen Nackenschmerzen definieren zum Start?
Ja, also wenn wir das anatomisch versuchen einzugrenzen, ist es das Gebiet, was eben nach oben durch die Linea nucalis superior begrenzt ist, nach unten durch den ersten Brustwirbel und seitlich durch die schultergelenksnahen Ansätze des Musculus trapezius. Der Klassiker sind in der Praxis myalgische Nackenschmerzen, also akute oder chronische, mehr oder weniger starke Schmerzen im Nackenbereich, in der Regel eben nicht spezifisch. Das heißt, es gibt keine klare, behandelbare Ursache und keinen abwendbar gefährlichen Verlauf, der erkennbar ist. Es sind dann in der Regel keine anderen Ursachen zu finden als angespannte und schmerzhafte Muskulatur oder vielleicht auch Gelenkblockaden in der Folge dieser verspannten Muskulatur.
Die anatomische Definition ist jetzt ein wenig sperrig, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sich das jeder so im Podcast gut vorstellen kann. Deswegen versuche ich mich mal in einer Vereinfachung. Wenn man den Patienten von hinten anschaut, den Nacken von hinten, dann ist der Nacken also das, was so in diesem Knubbeldreieck liegt. Also zwischen den drei Knubbeln, dem prominenten Dornfortsatz unten, den beiden Knubbeln an den Schultern am Acromioclavicular-Gelenk und dann nach oben der Beginn des Schädelknochens, das ist auch so ein Knubbel. Und in diesem Knubbeldreieck, da sind die Nackenschmerzen, oder?
Ja, ich denke, das ist doch eine ganz gute Eselsbrücke für den Alltag. Also kann ich mir auf jeden Fall gut so vorstellen, wie du es gesagt hast, gefällt mir.
Okay, cool. Danke dir. Wenn wir das jetzt einmal zur Seite legen, also wir wissen jetzt, wo der Nackenschmerz ist, vielleicht noch weiter zur Einteilung. Wie ist es denn da zum Beispiel bei der Dauer?
Also zum einen kann man einteilen nach der Dauer. Akut, subakut oder chronisch. Akute Nackenschmerzen wären 0 bis 3 Wochen Dauer, subakute wären 4 bis 12 Wochen und chronisch, wie bei vielen Erkrankungen, ab 12 Wochen aufwärts, also wenn nach 3 Monaten so gar keine Besserung eintritt. Und dann könnte man natürlich auch nach der Ätiologie einteilen, das tut die Leitlinie ja schon im Namen, weil sie sagt nicht spezifisch, darüber reden wir, gegenüber spezifisch. Spezifische Ursache wäre zum Beispiel eine punktuelle radikuläre Reizung durch eine Wurzelkompression oder stattgehabtes Trauma mit einer Luxation, Fraktur oder sonst was oder Zustand nach Operation mit eventuellen Folgekomplikationen oder eine Systemerkrankung, sind ganz viele mögliche Differentialdiagnosen denkbar. Und auf der anderen Seite eben das, über das wir heute sprechen, die nicht spezifischen Nackenschmerzen. Also wir haben nicht eine spezifische behandlungs- oder abklärungsbedürftige Ursache, sondern es ist eher ein multifaktorielles Geschehen aus vielen nicht so schlimmen kleinen Sachen, über die wir später noch sprechen.
Jetzt habe ich schon ein ganz gutes Bild von Nackenschmerzen. Was mir noch fehlt, ist die Häufigkeit und welchen Patienten kann ich denn da erwarten, wenn sich jemand vorstellt mit unspezifischen Nackenschmerzen?
Also du kannst eher Frauen erwarten als Männer, weil Frauen häufiger betroffen sind. Und die Inzidenz liegt bei circa 4% aller Beratungsanlässe in der Hausarztpraxis. Subjektiv, ich war überrascht, als ich das gelesen habe, weil ich den Eindruck habe, dass es mir häufiger erscheint. Also ich hätte jetzt nicht nur jeden 25. Patienten damit so vom Gefühl her erwartet, sondern es ist schon ein bisschen häufiger. Die Prävalenz nimmt mit dem Alter zu, vor allem bei chronischen Beschwerden, was ja auch bei vielen muskuloskeletalen Beschwerden im weitesten Sinne so ist. Und was auch noch interessant ist, wenn man jetzt mal die gesamte Erwachsenenbevölkerung anguckt und guckt auf ein Jahr lang sich das an, die punktuelle Auftreten, dann hat man bei 30-50% der Leute, also jeder Dritte bis jeder Zweite, hat einmal im Jahr unspezifische Nackenschmerzen.
Hey, das ist dann ja quasi eine Volkskrankheit. Unspezifisch ist es aber dann ja trotzdem. Und wenn wir über Ursachen reden wollen, kann ich mir vorstellen, gibt es halt dann auch quasi unendlich viele. Wir haben ja den Luxus, dass wir immer auch auf den Freelink von Deximed verweisen können. Für alle, die das noch nicht kennen, einfach in die Shownotes bei uns gucken, dann kann man gratis den entsprechenden Artikel aufrufen. Also da alles nachgucken, wenn wir was verpassen sollten hier, aber lass uns trotzdem mal die häufigsten Ursachen durchgehen. Welche wären das denn, Moritz?
Ja, die können wir gar nicht alle aufzählen, das ist auch total langweilig zum Hören, aber wir gehen mal häufige durch. Also Myalgien im Nacken treten häufig auf, wenn man eine monotone Körperhaltung hat oder Stress, psychosoziale Belastung oder auch bei Sehstörungen, ne, wenn man sich zum Beispiel immer zum Laptop oder zum Buch sehr hinbeugen muss und den Nacken dabei eine ungünstige Haltung hat. Eine Spondylose kann möglich sein, zum Beispiel Schmerzen im Arm, Gefühlsstörungen, Bewegungseinschränkungen in der Schulter, Arm oder Hand könnten da hinweisend sein. Dann selbstverständlich Bandscheibenschäden. Das wären dann eher so einschießende Schmerzen, die auch radikuläre Symptome verursachen können. Kommen wir später auch nochmal drauf. Ein Schleudertrauma kann natürlich ursächlich sein. Dann gibt es auch noch Gefäßursachen, zum Beispiel ein Thoracic-Outlet-Syndrom, also Kompression von Nerven oder Gefäßstrukturen im Bereich des Schultergürtels. Wenn man so eine Halsrippe hat oder kostoklavikuläre Enge. Natürlich der ganze große Formkreis von rheumatischen Erkrankungen, die auch die Gelenke und teilweise auch Gefäße mit beeinflussen, wie Bechterew oder rheumatoide Arthritis oder Polymyalgie. Und dann natürlich auch Infektionen und Neoplasien oder intrakranielle Blutungen.
Ich sehe schon, da braucht man jetzt eine geordnete Anamnese, um das gut ordnen zu können und auch direkt gut ausschließen zu können, in welche Richtung es nicht geht. Ich denke, wichtig bei Schmerzen ist ja immer Charakter und Dauer, das ist klar. Was würdest du denn sonst noch fragen?
Ja, das, was du schon gesagt hast, natürlich am Anfang, also Charakter und Dauer der Schmerzen, wo sind die Schmerzen genau? Dann frage ich immer, ob es in den Arm ausstrahlt, also und wenn es das tut, ob es dann dermatombezogen ist, also sich einem Dermatom zuordnen lässt oder ob es so überlappend ist. Das kann helfen, schon mal einzugrenzen, ob die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass es wirklich eine Nervenwurzel ist, die betroffen ist oder eher so ein multifaktoriell bedingter Schmerz, der halt mit so einer unspezifischen Ausstrahlung einhergeht. Dann natürlich guckt man auch motorische Ausfälle, Taubheitsgefühle, Parästhesien. Und ich frage auch immer, ob man schon eigene Behandlungsversuche unternommen hat, zum Beispiel auch mit Medikamenten, weil natürlich das den Schmerz wieder verändert. Und wie so oft ist halt der Allgemeinzustand ein großes Thema, also Bewusstseinsstörung, Fieber, reduzierter Allgemeinzustand, Gewichtsverlust, solche Sachen. Und dann ist natürlich bei Nackenschmerzen immer noch wichtig zu gucken, gibt es Kopfschmerzen gleichzeitig, vielleicht auch noch mit Übelkeit oder Erbrechen oder Schwindel. Und im Hinblick jetzt auf zum Beispiel Neoplasien oder Osteoporose oder Systemerkrankung gucken, gibt es da eben B-Symptome? Hat jemand eine Steroidmedikation lange Jahre eingenommen? Oder auch sonst von der Körperhaltung eher Hinweise auf eine Osteoporose? Und dann möchte ich nicht unterschlagen natürlich, da haben wir ja auch wirklich schon uns viel Zeit für gegeben im Thema des Podcasts über Müdigkeit und chronische Schmerzen, dass natürlich Risikofaktoren für chronische Verläufe man auch noch ansprechen sollte. Also wie ist es denn so bei der Arbeit? Wie ist die Stimmungslage? Wie ist so das psycho-biosoziale Umfeld? Ne? Weil das kann natürlich alles auch zu einer Chronifizierung führen.
Da würde ich jetzt einfach mal auf unsere letzten Folgen zu chronischen Schmerzen und Müdigkeit verweisen. Ich glaube, da haben wir besonders viel darüber gesprochen. Wobei in der Insomnie, glaube ich, auch. Gut, kommen wir zurück zu den unspezifischen Nackenschmerzen. Wir sollten dann sicherlich schon noch fragen, tut das weh? Also wir sollten abtasten. Wie gehst du denn da bei der körperlichen Untersuchung geordnet vor?
Genau, da möchte ich vorwegschicken, dass die Kollegen von der Universität Freiburg einen sehr schönen Untersuchungskurs als Videos auch online kostenlos zur Verfügung stellen. Da gibt es auch ein Video zur Untersuchung der Wirbelsäule. Das ist wirklich sehr schön gelungen. Das haben wir auch verlinkt. Also das kann man sich durchaus nochmal angucken. Gibt auch bei YouTube noch aus teilweise orthopädisch-unfallchirurgischen Kliniken Videos dazu. Also das schadet schon nicht, sich das vielleicht auch nochmal anzuschauen, gerade wenn man da vielleicht ein bisschen raus ist oder nicht so viel orthopädisch-unfallchirurgisch auch gearbeitet hat. Ich starte eigentlich immer mit der Inspektion. Also guck mir an, wie ist die Kopf- und Hals- und Schulterhaltung? Gibt es irgendwelche Deformitäten, Verletzungszeichen? Wie ist die Mobilität? Dann palpiere ich, also die Dornfortsätze, Querfortsätze, taste die Muskulatur ab, gucke an, gibt es auf der Haut irgendwie Auffälligkeiten, ist die Hauttemperatur anders. Und dann mache ich eine Beweglichkeitsprüfung. Und die Beweglichkeitsprüfung mache ich meistens einmal aktiv. Das heißt, dass ich die Patienten aktiv selber den Kopf bewegen lasse, also Anteflexion, Retroflexion, Rotation, Seitneigung. Und dann mache ich das nochmal passiv, dass ich den Kopf bewege, die Schultern fixiere, Patientin sitzt, um dann zu gucken, sind das reflektorische Gegenspannungen oder ist das eine Schutzspannung in der Muskulatur, und mache dann natürlich auch noch einmal eine Meningismusprüfung, also Testung auf Nackensteifigkeit.
Das geht ja dann schon Richtung Neurologie und neurologische Tests. Das ist ja auch ganz interessant jetzt in dem Bereich Nacken. Lass uns da bitte auch nochmal drüber reden. Was sind hier die wichtigsten? So eine neurologische Untersuchung kann sich ja auch schon ganz schön in die Länge ziehen. Also wie könnte man das möglichst, ich sag mal, übersichtlich gestalten?
Genau, also wir müssen ja immer auch sagen, die Kunst der Allgemeinmedizin ist ja, wir müssen in möglichst kurzer Zeit gefährliche Dinge ausschließen und auf einen möglichst richtigen Pfad kommen. Wir haben in der Akutsprechstunde, gerade jetzt in der Infektsaison, nicht immer so viel Zeit. Das heißt, es muss auch schnell gehen, es muss effizient sein. Wenn jetzt jemand Nackenschmerzen angibt in Kombination mit Armschmerzen oder Parästhesien oder verminderter Kraft, also subjektiv sagen, ich kann den Arm nicht so heben oder die Hand nicht so, dann teste ich halt die Kraft, indem ich den Händedruck prüfe, also zwei Finger jeweils in die Faust lege und die fest zudrücken lasse. Ich gucke, wie sie den Arm anheben können, aktiv, passiv. Das ist ja wirklich eine Sache von Sekunden. Ich bestreiche mal die Arme, also Oberarme, Unterarme, frage nach Sensibilitätsstörungen, Parästhesien, und dann je nachdem. Ich würde nicht sagen, dass man bei jedem Patienten jetzt Reflexe testen muss, aber wenn man zum Beispiel eine Kraftminderung, eine Sensibilitätsstörung findet oder vermutet, dann kann man auch mal die Reflexe der wichtigsten Kennmuskeln prüfen und dann eben entscheiden, wie man weitermacht.
Da merke ich gerade, dass ich da noch etwas Nachhilfe brauche. Welche Spinalnerven kann ich denn da jetzt nochmal wie testen?
Also da möchte ich auch nochmal ein bisschen Druck rausnehmen, auch für alle, die uns zuhören, egal ob man jetzt noch im PJ ist in der Weiterbildung, ob man schon erfahren ist. Ich habe auch manuelle Medizin-Weiterbildung gemacht. Trotzdem gibt's im Alltag immer mal wieder, dass man was nicht im Kopf parat hat. Dann guckt man halt sich die Dermatome nochmal an, guckt sich gegebenenfalls die Kennmuskeln nochmal an. Das ist ja überhaupt keine Schande, ne, bevor man dem Patienten irgendwas Falsches sagt. Also ich versuche mal oben anzufangen, C4-Syndrom, also zwischen der dritten und vierten Halswirbel. Wenn da ein Problem ist bei der Bandscheibe, die irgendwo auf die Nerven drückt, dann wären eher ausstrahlende Schmerzen in den unteren Nackenbereich und Trapezmuskel zu erwarten. Und auch wenn Sensibilitätsstörungen, dann eher im unteren Nackenbereich. Meistens nicht unbedingt motorische Ausfälle im klassischen Sinne. C5, also eine Etage tiefer, also zwischen der C4 und C5 die Bandscheibe, wären ausstrahlende Schmerzen entlang der Scapula medial und lateral am Arm bis zum Ellenbogen. Und dann eben auch verringerte Kraft eventuell in Musculus deltoideus oder supraspinatus, infraspinatus, je nachdem. Und wenn Sensibilitätsstörungen da sind, dann auch eher so lateral am Oberarm.
Das sind ja jetzt die beiden Spinalnerven, die sich eher im Nackenbereich äußern. Viele Patienten geben ja auch Beschwerden in den Unterarmen oder Fingern an, die dann wiederum von peripheren Nervenläsionen abzugrenzen sind. Wie wären das denn für C6 bis C8? Was wären da die eher typischen zentralen Kompressionszeichen?
Genau, du sagst es genau richtig. Die Schwierigkeit ist ja da, ist es jetzt was Peripheres, also Karpaltunnel, Pronator-Teres-Syndrom oder Ulnaris-Syndrom, oder kommt es halt von der, vom Nacken aus? Also C6-Syndrom wäre typischerweise ausstrahlende Schmerzen in den Ober- und Unterarm und da vor allem Daumen, eventuell Zeigefinger, so die radiale Seite, fehlende Sensibilität im Unterarm, Daumen und eventuell auch Zeigefinger. Und da wäre der Bizepsmuskel, also Biceps brachii und Brachioradialis und auch die Extensoren der Hand noch mögliche Kennmuskeln. Und da könnte man dann auch, wenn man Reflexe testet, zum Beispiel beim Bizeps- oder Brachioradialis-Reflex, eventuell eine Abschwächung sehen. C7 ist ja dieser wichtige Bereich, wo man auch dann in Abgrenzung zum Medianus dran denken sollte, also ausstrahlende Schmerzen entlang der Scapula. Das heißt, diese Beschwerden sind auch noch ein bisschen weiter kranial zur Wirbelsäule hingelegen, dann auch in der Streckseite von Ober- und Unterarm und Mittelfinger und verringerte Kraft im Trizeps, also auf der Oberarmrückseite. Da könnte man dann auch den Trizepssehnenreflex testen, der ist eventuell abgeschwächt. Und die Handgelenksflexoren und Fingerextensoren werden noch eventuell betroffen. Und wenn man an die Sensibilität denkt, dann eher Rückseite des Unterarms und des Mittelfingers. Und dann C8 fehlt noch, das hat es, glaube ich, noch als letztes gefragt, also ausstrahlende Schmerzen in die Schulter, ulnarer Unterarm, kleiner Finger und verringerte Kraft in den Daumenflexoren und Abduktoren und inneren Handmuskeln. Und da wäre auch sensorisch vor allem der kleine Finger dann zu erwarten. Wobei man natürlich dazu sagen muss, auch bei diesen Bandscheiben und auch wenn man das so schön radikulär beschreiben kann, es ist ja nicht immer ganz typisch und es ist ja auch so, dass die Patienten vielleicht das nicht immer ganz so äußern können, wie es dann eigentlich ist. Du verstehst, was ich meine.
Aber kommen wir doch mal zur vermeintlich einfacheren Diagnostik. Wie machst du das bei der Bildgebung?
Genau, also was wichtig ist bei diesem Thema, auch wenn man in die Leitlinie schaut, wenn man jetzt keinen Hinweis auf eine spezifische Ursache hat oder auf einen abwendbar gefährlichen Verlauf, dann ist keine Bildgebung erforderlich. Also ich mache, wenn, dann nur Bildgebung, wenn ich wirklich einen Hinweis auf einen abwendbar gefährlichen Verlauf oder einen Verdacht auf ein strukturelles Problem habe. Also gehen wir die vielleicht nochmal durch. Wenn ich jetzt vermute, es ist irgendwie ein intrakranieller Prozess, da hatten wir ja eben schon Differentialdiagnosen besprochen, wie eine Blutung oder so, dann weise ich natürlich in der Regel ein, weil es dann halt auch schnell gehen muss. Wenn ich jetzt eine klare radikuläre Ausfallsymptomatik habe als Hinweis auf einen akuten Bandscheibenschaden, dann gucke ich natürlich, wie hochgradig ist der. Also wenn jemand da wirklich eine totale Parese oder Schwäche hat, dann muss man natürlich auch schnell einweisen. Wenn es jetzt so ist, dass da vermeintlich dermatombezogene Sensibilitätsstörungen sind, vielleicht auch eine leichte Abschwächung eines Reflexes oder ja die Muskelkraft, wenn man jetzt mehrfach testet, fraglich so ein bisschen vermindert ist, dann kann ich mich natürlich darum kümmern, zeitnah ein MRT erstmal zu kriegen und mir das anzugucken. Und was auch noch interessant ist, ist, dass man Röntgenuntersuchungen eigentlich nicht primär zur Abklärung von strukturellen Ursachen machen sollte. So die Ausnahme ist natürlich, wenn die jetzt akut ein Schleudertrauma gehabt haben, dass man dann vielleicht gucken kann, ist da irgendwie direkt was luxiert oder sonst was. Aber in der Regel kann man eigentlich sagen, und es steht auch so also in der Leitlinie, dass wenn man nach was Strukturellem sucht, also Frakturverdacht, dann wäre eher ein CT angesagt. Und wenn man Entzündungen oder Bandscheibenschäden nachweisen will, dann eher ein MRT. Und dann ist ja immer die Frage, was ist mit den Patienten, die vielleicht bisher keine spezifischen Symptome haben, aber wo es halt schon sehr lange andauert, wo man auch schon eine Therapie angefangen hat und die Schmerzen gehen trotzdem länger als 4 bis 6 Wochen oder werden sogar schlechter. Dann soll man wieder neu prüfen, ob man vielleicht doch eine Diagnostik einleitet. Wir erinnern uns nochmal an die chronischen Schmerzen und die Folge, da ging es ja auch darum zu sagen, wir machen nicht per se immer irgendwie eine Diagnostik. Aber dann, wenn sich etwas verschlechtert oder dann, wenn wir einen Hinweis haben, dass vielleicht doch irgendwo wir therapeutisch so gar nicht weiterkommen und wir nicht so genau wissen, warum das so ist und es vielleicht sein könnte, dass sich aus der Diagnostik eben eine Konsequenz ergibt, dann könnten wir drüber nachdenken.
Wenn wir jetzt schon Experten von außerhalb dazu holen, dann haben wir jetzt die Radiologen gehört, gesehen. Wie ist das mit der Labormedizin?
Also ist jetzt bei nicht spezifischen Nackenschmerzen nicht nötig. Wenn ich natürlich jetzt den Verdacht habe, dass es in Richtung einer systemischen Infektion geht, auch rheumatische Erkrankung oder sonstige Infektion, dann könnte man Differentialblutbild und auch mal eine Blutsenkung oder ein CRP in Erwägung ziehen. Wenn man in Richtung Neoplasie oder Osteoporose denkt, dann vielleicht auch noch irgendwie Calcium, Eiweiß, Elektrophorese, Nierenwerte, alkalische Phosphatase. Das ist aber immer eine Abwägung, das kann man nicht allgemein so formulieren. Aber die Message sollte sein, bei nicht spezifischen Nackenschmerzen brauchen wir in der Regel kein Labor.
Für mich ist jetzt schon klar geworden, bei allem, was wir durchgegangen sind, dass so die Kunst darin liegt, herauszufinden, welche Fälle behandle ich wie, welche Fälle weise ich ein. Vielleicht können wir das Ganze nochmal ein bisschen spezifizieren. Also vielleicht unter der Maßgabe, welche Patienten sollten denn auf jeden Fall eingewiesen werden oder überwiesen werden.
Ja, also wenn ich jetzt einen Hinweis auf eine eindeutige Ursache habe, die zu einem Fachbereich passt, dann sollte ich das tun. Sprich, wenn ich jetzt den Hinweis habe, da ist vielleicht Meningismus, Kopfschmerzen mit Erbrechen oder ein sehr schlechter Allgemeinzustand oder Bewusstseinstrübung oder neurologische Ausfälle nach einem Trauma oder Operation, dann weise ich natürlich ins Krankenhaus ein. Wenn ich jetzt den Eindruck habe, da ist wirklich irgendwo eine periphere Nervenläsion durch eine Bandscheibenvorfall zum Beispiel, dann kann ich natürlich entsprechend zur Orthopädin oder halt zum MRT und selber behandeln in der Folge schicken. Ich kann natürlich mir überlegen, ob ich neurologische Überweisungen mache, um zu gucken, ob ein peripherer Nerv irgendwo betroffen ist, wenn das klinisch sehr eindeutig ist, also für eine Nervenleitgeschwindigkeitsmessung. Das wäre zum Beispiel in der Praxis ein häufiger Klassiker, dass Patienten Nackenschmerzen angeben, gleichzeitig aber auch Beschwerden eines Karpaltunnelsyndroms haben. Und dann ja die Frage ist, ist jetzt der Medianusnerv eher komprimiert durch ein mögliches Karpaltunnelsyndrom oder liegt vielleicht ein Bandscheibenvorfall im Bereich der HWS vor? Da muss man aber auch sagen, in der Praxis ist es dann oft so, wenn man diese Patientinnen zur Neurologin überweist, dass dann die einerseits eine Nervenleitgeschwindigkeitsmessung machen, aber andererseits auch empfehlen, dass man eben noch ein MRT von der HWS machen sollte, um das andere auch auszuschließen.
Okay, ja. Angenommen, ich mache selber Therapie. Das hängt natürlich total von der Ursache ab, das ist klar. Vielleicht können wir trotzdem einen Abriss geben. Was ist denn bei nicht spezifischen Nackenschmerzen alles hilfreich? Ganz grundsätzlich.
Genau, ganz grundsätzlich Beratung und Aufklärung. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass es leider die sprechende Medizin auch nicht immer so ausreichend vergütet wird, wie es gut wäre für unser Gesundheitssystem, weil dadurch könnte man auch viel unnötige Diagnostik und Verordnungen eben verhindern, wenn man ein bisschen mehr Zeit hätte, mit dem Patienten zu sprechen. Aber soweit das geht, sollten wir es auf jeden Fall versuchen zu erklären. Es ist wichtig, dass sie sich bewegen. Es ist nichts Schlimmes, es ist nichts Spezifisches, wo wir jetzt Angst haben müssen, ne? Dann geht das ja noch weiter, dass wir auch gucken, was sind denn hier vielleicht prädisponierende Faktoren bei dieser Patientin, dem Patient. Also ist jemand vielleicht sehr übergewichtig, liegt eine Schwangerschaft vor, ist die Arbeitssituation ungünstig, chronischer Stress, Hinweise auf Depressivität oder Ängstlichkeit. Wenn das der Fall ist, dann in dieser Richtung halt auch helfen, weil die Nackenschmerzen können halt ja auch ein Symptom sein von was anderem. Und dann ist natürlich der große Punkt wie immer der Therapie das Selbstmanagement. Bewegung soll empfohlen werden, lokale Wärme kann man anwenden, auch Kälteanwendungen kann man selber anwenden und körperliche Aktivierung, ja, Bewegung, Gymnastik, Arbeitsplatzoptimierung und so weiter.
Ich traue mich das mittlerweile gar nicht mehr zu fragen, aber wie sieht's denn mit Medikamenten aus? Jetzt kommt wahrscheinlich wieder eine ganze Latte an, was nicht empfohlen werden soll. Aber genau, lass uns aber durchgehen.
Ja, das ist ja der Klassiker in der Praxis. Patientin kommt und will eine Pille zum Schlafen, gegen Schmerzen, für was auch immer. Kann ich verstehen. So ist unsere Gesellschaft ja auch zunehmend gepolt. Ja, Problem, Lösung, direkt eine Sache. Also natürlich spielen Medikamente ja auch eine Rolle. Kurzfristig kann man zum Beispiel NSAR in Erwägung ziehen, also wieder Kontraindikation, unerwünschte Nebenwirkungen natürlich beachten. Dazu vielleicht noch die Anmerkung, dass man bei chronischen, nicht spezifischen Nackenschmerzen NSAR eher nicht geben sollte. Das hat was damit zu tun, dass man natürlich dann auch in eine Langzeitanwendung von diesen Medikamenten kommt und dann hat man entsprechende Risiken ja auch. Und da möchte ich nochmal einen Punkt ansprechen, den ich auch in der Praxis häufig beobachte. Und zwar geht es darum, dass gerade im Krankenhaus ja häufig nach auch akuten Sachen oder bei akuten Schmerzen dem Patienten dann Ibuprofen oder andere NSAR verschrieben werden und dann gleichzeitig noch Protonenpumpeninhibitoren empfohlen werden oder mitgegeben werden. So, und da ist ja der Punkt, dass wir dann als Hausärztin die Aufgabe haben, auch wirklich zu gucken, ist die Indikation für eine Protonenpumpeninhibitorgabe wirklich gegeben, weil die machen natürlich langfristig auch Nebenwirkungen und eigentlich sollte man nur dann Protonenpumpeninhibitoren bei einer NSAR-Therapie geben, wenn man ein hohes Risiko für gastrointestinale Komplikationen hat, zum Beispiel schon Ulkus in der Vorerkrankung oder die zum Beispiel noch gleichzeitig Cortison nehmen, also solche Sachen. Sonst ist das in der Regel eben nicht indiziert, dass man da einen Protonenpumpeninhibitor dazu gibt. Also Fazit nochmal, NSAR kann man geben, nicht bei chronischen, sondern eher bei akuten Nackenschmerzen. Paracetamol sollte man nicht anwenden, hat kaum eine Wirksamkeit. Metamizol könnte man in Erwägung ziehen, wenn NSAR kontraindiziert sind, aber dann auch in der niedrigsten wirksamen Dosierung. Und wir erinnern nochmal an den roten Handbrief. Muskelrelaxantien sollten nicht empfohlen werden. Gibt zwar viele Patienten, die darauf schwören und davon auch profitieren, aber das sollte man dann auch mit dem Patienten besprechen, dass die eigentlich nicht empfohlen sind, dass man die auch eigentlich aus Regressgründen nicht auf Kassenrezept verordnet und da muss man eben individuell gucken, wie weit kommt man mit denen, aber eigentlich sollen sie nicht empfohlen werden laut Leitlinie. Cannabis soll auch nicht empfohlen werden und Opioide auch nicht. Ich denke, damit haben wir die Medikamente ganz gut eingegrenzt.
Mhm, danke dir. Was gibt's denn da noch? Was wäre möglich außerhalb dieser einfachen Welt der Medikamente?
Also das, was ich am häufigsten mache, ist, ich zeige dem Patienten ein oder zwei Eigenübungen oder ich gebe ihnen eine Empfehlung mit für ein Video für Eigenübungen, weil das was ist wie Zähne. Ich sage immer, das ist eine Routine wie Zähne putzen. Sie putzen sich jeden Tag zweimal die Zähne, hoffentlich im Idealfall. Dann könnten sie auch zweimal am Tag 2 Minuten ihrem Nacken was Gutes tun und währenddessen oder im Anschluss oder davor ein bisschen Übungen machen zur Haltung, zur Stabilisierung, zur Muskelkräftigung. Manchmal mobilisiere ich auch, wie ich, wie gesagt, manuelle Medizin auch gelernt habe. Da kann man manchmal schon halt in so einem Akuttermin auch ganz gut helfen, indem man einen Triggerpunkt behandelt in der verspannten Muskulatur oder eine blockierte Rippe ein bisschen löst oder eine leichte Blockade im HWS-Bereich löst. Dann gibt es noch Akupunktur. Das kann bei chronischen Nackenschmerzen helfen, sollte bei akuten Nackenschmerzen allerdings nicht eingesetzt werden laut Leitlinie. Man soll auf keinen Fall eine Ruhigstellung machen. Ausnahme sind spezifische Indikationen wie Frakturen, ne? Aber grundsätzlich ist Ruhigstellung eigentlich nicht angesagt. Injektionstherapien, also Neuraltherapien und Quaddeln soll man nicht durchführen. Und auch diese Sachen wie Taping, Elektrotherapie, Kryotherapie wird alles jetzt laut Leitlinien nicht empfohlen.
Was ist mit der klassischen Physiotherapie in dem Fall?
Ja, also Bewegung und Eigenübungen sind am allerbesten. Physiotherapie, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, kann auch Regresse nach sich ziehen, also sehr kostenintensiv werden für die Praxis im Nachhinein, also für die Hausarztpraxis. Deswegen sollte man sich auch an den Heilmittelkatalog halten und damit auch zurückhaltend sein. Wir haben das auch nochmal verlinkt. Die Leitlinie sagt, dass man Weichteilbehandlung zur Behandlung akuter, nicht spezifischer Nackenschmerzen nicht verordnen soll. Das heißt also, wenn jetzt die akuten, nicht spezifischen Nackenschmerzen gerade erst ein paar Tage vorliegen, soll man nicht Physiotherapie verordnen. Bei chronischen Schmerzen hingegen kann man es erwägen, aber dann muss man auch schauen, dass es in ein Konzept eingebettet ist, wo man aktivierende Maßnahmen macht. Die Physiotherapeutinnen sollten dann halt auch Eigenübungen dem Patienten mitgeben. Das machen die in der Regel auch, aber die müssen die Patienten auch umsetzen. Aus der Praxis könnte ich noch den Tipp geben, dass man bei chronischen Beschwerden auch an Reha-Sport denken sollte. Also kann man ja beantragen bei der Krankenkasse, zum Beispiel einmal pro Woche Gymnastik im Wasser oder Gerätetraining. Das hilft vielen Patienten allein deswegen schon, weil sie gezwungen sind, mal einmal die Woche wirklich was zu tun an Bewegung. Und bei chronischen Nackenschmerzen, die die Erwerbstätigkeit gefährden, da sollte man durchaus auch mal darüber nachdenken, ob vielleicht eine Rehabilitationsmaßnahme, also im Volksmund die klassische Kur, hilfreich ist für die Patienten.
Danke dir für diese ganz praktischen Tipps. Was ist denn, also was ich mich noch gefragt habe, was ist mit Verhaltenstherapie?
Ja, es ist ein guter Punkt. Haben wir ja auch jetzt in den letzten Folgen immer wieder drüber gesprochen, dass es tatsächlich halt an vielen Stellen auch so Schnittpunkte gibt, wo das sehr wichtig ist. Es gibt moderate Evidenz dafür, dass eine kurzfristige Schmerzlinderung dadurch auch eintreten kann und man das vor allem bei chronischen Nackenschmerzen auch in Erwägung ziehen kann, aber immer auch im Rahmen einer multimodalen Behandlung. Also da müssen die Patienten auch parallel in die Aktivierung kommen und selber was machen. Entspannungsverfahren können sehr sinnvoll sein, wenn der Muskeltonus sehr hoch ist, weil Entspannungsverfahren ja auch im Rahmen von Verhaltenstherapie oft ein Thema sind, also progressive Muskelrelaxation oder einfache Yoga- und Atemübung. Da kann man aber auch dem Patienten ja schon mal ein paar kostenfreie Links mitgeben und darüber sprechen.
Wir sind schon wieder am Ende angekommen, Moritz. Wie immer würde ich dich bitten, nochmal kurz und knapp zusammenzufassen. Was ist denn dein Fazit zu unspezifischen Nackenschmerzen?
Ja, also eine Patientin kommt mit Nackenschmerzen, ersten Schritt machen wir Anamnese und Untersuchung. Im zweiten Schritt gucken wir, gibt es da eben Red Flags oder Hinweise auf strukturelle Ursachen. Wenn das so ist, dann müssen wir halt gucken, ist es ein Notfall, also ein schweres Trauma, Lähmungen, Gangstörungen wie Glanzminderung oder sowas, dann würden wir einweisen oder eine dringliche Abklärung einleiten. Wenn es Hinweise auf mögliche Red Flags gibt, die aber kein Notfall sind, aber eher Hinweise auf ein strukturelles Problem, wie zum Beispiel ein Bandscheibenschaden, der aber nicht sehr fortgeschritten ist, dann sollten wir halt Diagnostik natürlich einleiten, gegebenenfalls halt auch in eine Fachrichtung überweisen, die das mit weiter beurteilt. Über die Neurologen gesprochen, in der Abgrenzung von peripheren zu zentralen Nerven zum Beispiel. Und wenn wir jetzt nichts haben, also wenn wir Anamnese und Untersuchung gemacht haben, wir haben keinen Hinweis auf Red Flags, keinen Hinweis auf irgendwas Schlimmes, dann wäre der nächste Schritt, dass wir eben keine weitere Diagnostik machen, sondern eine Therapie einleiten. Und die Therapie richtet sich danach, ob die Beschwerden eher akut oder chronisch sind. Dazu haben wir ja schon jetzt alles besprochen. Und ich möchte nochmal den Tipp geben, von der DGAM-Leitlinie gibt es eine Kurzversion, die haben wir auch verlinkt. Und unten rechts auf der Seite sind nochmal wunderbar alle therapeutischen Maßnahmen zusammengefasst. Also das ist für den Alltag auch was, das kann man sich sonst irgendwo als Screenshot nochmal hinterlegen und ganz gut nochmal da reinschauen.
Super, danke. Also ich habe jetzt irgendwie schon ein viel klareres Bild von unspezifischen Nackenschmerzen, was mir auch klar geworden ist, man muss immer mal wieder ja gucken, was kann man sich davon merken und was kann ich vielleicht einfach auch immer mal wieder nachgucken. Und da bietet es sich einfach super an, diese Leitlinien zu haben und auch die Deximed-Artikel, die wir wie immer frei zugänglich machen. Ich glaube, diesmal sind es wieder 2 Stück sogar mit den Freelinks in den Shownotes gerne nutzen. Ansonsten zum Ende hin nochmal der Aufruf, falls Ihnen der Podcast gefällt, da freuen wir uns natürlich immer, wenn Sie ihn auch positiv bewerten, abonnieren oder weiterempfehlen. Und ja, ich glaube, dann bleibt einfach nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, glaube ich, beide sehr, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Bis dahin.
Ja, auch von mir vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.